Die Immobilienwirtschaft ist ja eine spezifische, weil sie mit sehr großen Geldsummen und Werten hantiert. Das ist das eine. Dann ist sie eine Branche, die sehr viel mit Netzwerken zu tun hat und damit, dass sich viele Menschen sehr gut kennen. Insofern ist sie vielleicht schon ein bisschen speziell und muss sich da ganz besonders anschauen, welche Regeln braucht man, wie will man zusammenwirken. Aber dann hat man natürlich auch den Bereich von guter Governance, der fürs Unternehmen definiert werden muss, nämlich wie ist denn hier die Kultur? Wie möchten wir da miteinander umgehen? Wie gehen wir mit so einem Thema wie Diversity um? Also Unternehmen, die sich auf ihrer Webpage irgendwelche tollen Parolen schreiben, davon aber nichts wirklich umsetzen oder leben, die haben es aus meiner Sicht mittlerweile sehr schwer.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon ist Michael Divi. Heute geht es um Verantwortung. ESG, das steht für Environmental, also Umwelt, Social, also Soziales und Governance, kann man vielleicht übersetzen mit verantwortungsvolle Unternehmensführung. Drei Aspekte also von Nachhaltigkeit und heute sprechen wir über das S und das G. Es geht um soziale Verantwortung im Planen und Bauen und in der Quartiersentwicklung. Zu Gast bei uns ist die Expertin Karin Bertelmis-Wehr, Geschäftsführerin des Instituts für Corporate Governance, kurz ICG, der führende Think Tank der Immobilienbranche für gute Governance. ESG, soziale Verantwortung, heute unser Thema. Herzlich willkommen, Frau Bertelmis-Wehr.
Danke, ich freue mich, dass ich hier bin.
Ich darf verraten, wir sind in Düsseldorf, da ist das Institut, aber auch in Berlin. Stellen Sie doch Ihr Haus kurz vor, das Institut für Corporate Governance.
Ja, das ICG gibt es seit über 20 Jahren. Wir kümmern uns um nachhaltige, werteorientierte Unternehmensführung. Was heißt das? Das heißt, wir wollen mehr Transparenz, mehr Fairness, mehr Professionalität in die Branche bringen und das machen wir durch Publikationen, durch Arbeitskreise, durch Veranstaltungen. Also wir machen sehr viel, wir schulen Aufsichtsräte, wir bearbeiten und bedienen diesen ganzen Strauß von, wie kann man sein Unternehmen so aufstellen, dass es morgen noch da ist und dass man ja mit Werten Geld verdient.
Also Fairness, Verantwortung, Transparenz. Sind das drei Themen, die der Immobilienbranche klassischerweise fehlten?
Sie waren, als wir uns gegründet haben, vielleicht etwas in den Hintergrund gerückt, so möchte ich es mal sagen. Und bis heute ist es so, dass viele Unternehmen diese Werte, diese Themen leben und auch in ihrem operativen Geschäft ganz nach oben gestellt haben. Aber, und da kommen wir ja vielleicht nochmal zu, leider gibt es auch immer wieder den einen oder anderen Ausreißer in unserer Branche und der bestimmt dann leider unser Bild.
Und würden Sie sagen, die Immobilienbranche ist davon besonders betroffen oder im Grunde so wie andere Branchen auch?
Die Immobilienwirtschaft ist ja eine spezifische, weil sie mit sehr großen Geldsummen und Werten hantiert. Das ist das eine. Dann ist sie eine Branche, die sehr viel mit Netzwerken zu tun hat und damit, dass sich viele Menschen sehr gut kennen. Insofern ist sie vielleicht schon ein bisschen speziell und muss sich da ganz besonders anschauen, welche Regeln braucht man, wie will man zusammenwirken. Wegen diesen beiden Aspekten und last but not the least haben wir eben auch eine ganz besondere Verantwortung. Wir stellen die Lebensräume für die Menschen da und her und das ist, glaube ich, nochmal etwas anderes, als wenn man Pantoffel produziert. Sag ich jetzt mal so ganz steil.
Besonderes Volumen, besondere Struktur der Branche und eine besondere Verantwortung.
Genau, so ist es auf den Punkt gebracht.
Corporate Governance, Teil von ESG, auch so ein vielleicht Buzzword, was in den letzten Jahren die Runde macht. Was bedeutet ESG und die Einordnung von Corporate Governance für Sie als Expertin?
ESG, also Environmental Social Governance, sind ja die drei Säulen, wenn man so will, für Nachhaltigkeit, für ganzheitliche Nachhaltigkeit. Also einmal schauen wir uns an, was hat das mit Umwelt zu tun, einmal schauen wir uns an, was hat das mit sozialen, gesellschaftlichen Aspekten zu tun und einmal schauen wir uns an, was hat das mit Unternehmensführung zu tun. Und da kommt eben die Governance, die Good Governance ins Spiel, die wir ja seit vielen Jahren, also wenn Sie so wollen, das G schon bearbeiten. Und das S ist in den letzten Jahren zunehmend zunehmend wichtig geworden. ESG kommt eigentlich aus dem Bereich der nachhaltigen Geldanlage und die EU hat das dann aufgegriffen und hat sich das Thema angenommen und hat gesagt, das ist total wichtig. Wir wollen hier Kapitalflüsse hin zu nachhaltigen Investments fördern. Wir wollen Nachhaltigkeit in Risikomanagement integrieren, Transparenz und Langfristigkeit in der Finanz- und Wirtschaftstätigkeit sicherstellen und hat dafür eben 10 Maßnahmen ins Leben gerufen. Und eines davon ist die vielbeschworene Taxonomie, also die Regulatorik, in der sie festgelegt hat, wie man als Unternehmen zu den E-Aspekten berichten soll. Bei S gibt es auch schon immerhin einen Entwurf, der jetzt auch in der jetzigen Legislaturperiode, glaube ich, noch mal weiter nach vorne kommt. Und bei G haben wir natürlich auch schon viele nationale Regulatorien, wie zum Beispiel in Deutschland den deutschen Corporate Governance Codex. Das vielleicht so zum Hintergrund von ESG.
Das heißt, vieles ist gepusht und befördert dadurch, dass es Regeln gibt auf EU-Ebene und dass es entsprechende Berichterstattung gibt.
Richtig. Nicht nur, aber auch. Es wird natürlich auch von anderen Aspekten getrieben, wie zum Beispiel einer Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt gekommen ist und nachfolgt, die andere Werte hat oder diese Werte mehr nach vorne stellt, auch im Berufsleben. Es ist getrieben durch einen Wandel in der Gesellschaft, durch viele Aspekte, die uns ja gerade im Sinne von Transformation verändern. Aber die Regulatorik der EU ist natürlich da auch an vorderster Front, um diese Themen voranzutreiben.
Also nicht alles kommt freiwillig aus den Unternehmen, sondern es sind Rahmenbedingungen, die sich geändert haben, die Unternehmen dazu bringen, sich zu verändern.
Es gab immer schon Unternehmen, die diese Themen nach vorne gestellt haben, weil sie von Unternehmern und Unternehmerinnen geführt wurden und auch heute noch werden, die das für wichtig halten und die das in ihrer DNA haben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, glaube ich, hat die Regulatorik da doch für viele dann am Ende den entscheidenden Schubs gegeben, sich doch mit diesen Themen zu beschäftigen.
Also ESG, ein weiter Begriff. Heute wollen wir über das S und das G sprechen, wie soziale Verantwortung, soziale Aspekte von Unternehmen gelebt werden und auch umgesetzt werden bei Bauprojekten, bei Quartiersentwicklung. Was zählt da so alles rein?
Ja, also da zählt natürlich im Grunde alles Mögliche rein. Einmal wirkt das S ja in Unternehmen hinein, egal ob man jetzt etwas baut und entwickelt oder nicht. Das muss man vielleicht nochmal als Disclaimer vorneweg stellen. S bedeutet ja auch, dass man sein Unternehmen so aufstellt, dass man seine Mitarbeitenden vernünftig behandelt und dass man sich da auch an Regeln hält und dafür sorgt, dass eben die Menschen gerne im Unternehmen arbeiten. Weil das tollste S-Projekt, was man irgendwo realisiert, ist ja unglaubwürdig, wenn man dann in seinem Unternehmen irgendwie hire and fire, ja, die Leute einfach reihenweise schlecht behandelt. Das ist vielleicht das eine. Und dann, wenn wir jetzt überlegen, was bedeutet S in einem Quartier, dann muss, glaube ich, jeder nur mal nachdenken. Jeder, der in einer Stadt lebt, wird sagen, ja, also ein Quartier, wo ich gerne lebe, das ist eben sicher, da kann ich mich aufhalten, da gibt's Aufenthaltsqualitäten, die Infrastruktur ist gegeben und insofern spielen da viele Aspekte rein, die einfach für Menschen, glaube ich, sehr schnell auch so sicht- und fühlbar sind, die irgendwo leben.
Und was sind Projekte, wo Sie sagen, dass da wird vieles geboten an sozialen Qualitäten oder da wird durch Immobilienunternehmen die soziale Verantwortung in dem, was man plant, was man baut, was man gestaltet oder bewirtschaftet, gut wahrgenommen?
Gut wahrgenommen wird es, glaube ich, immer dann und dann strahlt es auch in das Quartier und in die Gegend hinein, wenn man sich vorher schon Gedanken macht, was möchte man eigentlich erreichen, welche Wirkung möchte man erzielen. Und das kann zum Beispiel sein, dass man Flächen hat, die draußen sind, Grünflächen, Wegeflächen, aber auch im Unternehmen, die man nicht nur für das Unternehmen nutzt, sondern die man vielleicht der Allgemeiner zur Verfügung stellt. Vielleicht hat man einen Raum, den man der Gemeinde, der Kommune, in der man sich befindet, für irgendwelche Aktivitäten zur Verfügung stellt. Vielleicht können Menschen aus der Gegend, aus dem Quartier mittags im Park des Unternehmens oder in den Grünflächen sich aufhalten. Vielleicht hat man mit der Stadt eine Verbindung und ein Übereinkommen, dass man dort irgendetwas anbietet und am Wochenende ein Leben in dieses Viertel zu bringen. Das ist gut für eine Kommune, gut für ein Quartier. Ja, wenn man da zum Beispiel, ich kenne Beispiele, wo eben in Parks dann so Trödelmärkte oder irgendwas abgehalten wird, Familienfeste am Wochenende. Das erzeugt Leben, da kommen Menschen in dieses Quartier und das ist gut für die Kommunen, aber es ist eben auch gut für das Unternehmen, weil am Ende ein Quartier, in dem diese Immobilie steht, natürlich ein anderes ist, als wenn man irgendwo eine Problemimmobilie hat, in einer Brache, wo irgendwie Dreck ist und wo sich niemand gerne aufhält. Also das ist, geht so in beide Richtungen und dann funktioniert das wunderbar.
Ich höre raus, dass soziale Quartiere oder Quartiere, die eine soziale Verantwortung wahrnehmen, auch stabilere Quartiere sind als Immobilienanlageform.
Definitiv. Also da fällt mir als erstes tatsächlich ein Beispiel aus dem Ausland ein. Ich war neulich in London auf einer Konferenz, auf einem Panel genau zu diesem Thema. Und neben mir saß ein Entwickler und Investor aus Mailand, die dort zwei, drei Bürotürme hatten oder haben an einer Grünfläche, kleiner Park, und da waren Drogengeschäfte zugange, sodass eigentlich niemand mehr auch in die Erdgeschossflächen dieser Büroimmobilien ging, um die dortigen Restaurationen zu besuchen. Und sie haben dann diesen Park eben mit Leben, mit Aktivitäten gefüllt, in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Stadt. Und das hat dieses ganze Viertel komplett verändert und im Endeffekt dadurch aber auch ihre Immobilien im Invest gesteigert, weil sie wieder andere Mieter bekommen haben, weil die Umsätze in den Einzelhandelsflächen gestiegen sind. Also der hat zu mir gesagt, ich mache das, weil ich davon überzeugt bin, das ist eine gute Sache, aber ehrlicherweise, ja, ich mache das auch, weil das für mein Investment gut ist. Also ich glaube, so muss man denken, wie kann man eben beides bedienen, denn die Investoren wollen nun mal Geld verdienen und das sollen sie ja auch.
Also soziale Verantwortung erfordert eine andere Grundhaltung vielleicht, heißt rausgehen aus dem Haus, rausgehen aus dem eigenen Unternehmen, gucken, was ist links und rechts und welchen Mehrwert kann man irgendwie leisten.
Genau, welchen Impact, also welche Wirkung kann ich vielleicht erzeugen? Und ganz besonders groß ist dann diese Wirkung, wenn ich mir im Vorfeld, ich hatte es eben schon mal gesagt, überlege, was will ich erreichen? Und da kann man eben zum Beispiel überlegen, ob man, mein Lieblingsbeispiel ist immer die Jugendarbeitslosigkeit in diesem Quartier senken. Also das ist schon wirklich, finde ich, hohe Schule. Ein solches Ziel, nur mal als Beispiel, und man könnte eben vielleicht irgendwo in der Büroimmobilie einige Räume kostengünstig zur Verfügung stellen an Menschen, die ausbilden, vielleicht an Werkstätten, wie auch immer, die vielleicht dafür sorgen, dass hier wieder junge Menschen ausgebildet werden, die dann auch gebunden werden an dieses Quartier. Das ist für alle gut und bringt, glaube ich, ganz viel Wirkung. Und das sind dann tolle Best-Practice-Beispiele.
Mhm. Nach Ihrer Erfahrung als Expertin in diesem Bereich, wie wichtig ist es, solche Ergebnisse messbar zu machen? Sie haben gesagt, Jugendarbeitslosigkeit senken. Da kann ich ja sagen, konkret, die ist von 20 auf 10%
gesenkt.
Habe ich geschafft. Haken dran. Ja. Ist das wichtig, dass hinter sozialer Verantwortung Maßnahmen stehen, die nachgehalten werden, die messbar sind in klassischem unternehmerischen Denken?
Ja, das ist ganz wichtig. Das ist für die Investoren schon allein deshalb wichtig, weil sie das irgendwie verargumentieren müssen. Wenn sie einen Fonds haben, hinter dem die Pensionskassen von, sagen wir mal, Lehrern stehen, dann müssen die, wenn die in Rente gehen, eben diese Renten vorhalten können. Ja, so. Also das heißt, die können da auch nicht groß rumspielen mit ihrem Geld. Für die ist das also ganz wichtig zu wissen, wenn wir ein solches Engagement machen, ja, wie zahlt sich das denn aus und wie kann ich das in ein Messsystem bringen? Wir haben ja ICG-seitig ein Scoring-Modell entwickelt, genau für solche Quartiers- und Projektentwicklungen, sei es jetzt im Bestand, sei es neue, sei es kleine, große, wo man wirklich das mal über die Immobilie drüber laufen lassen kann oder über das Projekt und dann genau sieht, wo ist denn meine Wirkung, was passiert da jetzt genau? Und wir wollen eben solche Projekte nach vorne schieben, wo man eben nicht das baut oder renoviert und dann verkauft und dann war es das wieder. Dann kann man es nämlich eben nicht messen. Man muss dann wirklich dranbleiben und auch über mehrere Jahre vielleicht mal die Zahlen auf den Tisch legen. Und erst dann wird eine Transparenz erzeugt. Und auch dann ist erst ein solches Projekt wirklich glaubwürdig.
Das Scoring-Modell, das müssen Sie nochmal im Detail erklären. Also das heißt, das Institut für Corporate Governance bekommt einen Auftrag, eine Art Check zu machen.
Nicht ganz. Im Augenblick checken wir es noch nicht selber. Wir haben erstmal das Modell entwickelt. Also wir sind tatsächlich aus der Branche von unseren Mitgliedern angesprochen worden. Die sagten, wir wollen ja gerne solche Projekte machen mit einer zusätzlichen sozialen, gesellschaftlichen Wirkung. Aber genau dieses Thema, was Sie angesprochen haben, wie soll ich denn das in die Bücher bringen? Wie soll ich das messen? Wie kann ich das meinen Investoren verklickern, dass das für Sie auch nachvollziehbar ist? Mach doch da mal was zu. Und wir haben dann in unserer Social Impact Investing Initiative, die wir jetzt in der dritten Phase schon haben, in der Phase 3.0, unter anderem ein umfangreiches Scoring-Modell entwickelt. Wir haben das überarbeitet, als die EU-Taxonomie, also die Regulatorik für S, auf den Tisch kam, haben das da nochmal angepasst. Und das Ganze ist jetzt wirklich eine umfangreiche Excel-Tabelle, die man bei uns bekommen kann, kostenlos. Wir verkaufen ja nichts, wir wollen ja einfach die Branche voranbringen. Und da kann man eben mit einem Punktesystem genau in den einzelnen Überlegungen, ja, wie sind die Verkehrsflächen, schaffe ich mit meinem Projekt eine Durchmischung, habe ich eine Barrierefreiheit, ja, was tue ich vielleicht für das Quartier um mich herum. Das kann man ausfüllen und dann sieht man ziemlich genau, wo man landet. Und übrigens vergeben wir ja auch in diesem Jahr zum dritten Mal einen entsprechenden Award für solche Projekte mit sozialer, gesellschaftlicher Wirkung. Und da ist dieses Scoring-Modell auch die Basis. Und vielleicht noch abschließend, weil Sie sagten, prüfen wir das denn auch? Wir sind gerade dabei, unter anderem vor allen Dingen mit der DGNB zu diskutieren, ob wir das in ein Zertifizierungssystem mit einfließen lassen. Das heißt, das S muss zertifizierbar werden und da befinden wir uns gerade auf der Zielgeraden.
Hatte ich auf Ihrer Webseite gesehen, genau, es gibt den Award zusammen mit dem Immobilienmanager, wird zum dritten Mal verliehen, der Real Estate Social Impact Investing Award.
Ja, furchtbares Englisch.
Kompliziertes Wort, ich überlege gerade, wie es abgekürzt ist. Dritten Mal, das heißt, es gibt viele gute Projekte.
Ja, wir haben eigentlich, sind wir gestartet vor 3 Jahren und haben gedacht, wir machen mal einen Probeballon. Im ersten Jahr haben wir gedacht, oh Gott, wahrscheinlich werden wir gar nicht, wenn wir da 7, 8 Projekte bekommen, sind wir glücklich. Es gab 40 oder über 40 und dann haben wir gesagt, gut, jetzt gehen wir aber in einen 2-jährigen Rhythmus. Aber nein, auch im letzten Jahr gab es wieder weit über 40 und in diesem Jahr auch. Also viele Einreichungen, viele tolle Projekte. Eigentlich haben wir gedacht, das ganze Thema findet eher im angelsächsischen Raum statt. Da gibt es ja schon viel länger Projekte, die in dieser Richtung gesteuert werden. In Deutschland war das eigentlich oder ist es nach wie vor eine, wenn Sie so wollen, eine Finanzmarktinnovation. Aber offensichtlich gibt es schon viele tolle Vorzeigeprojekte und die wollen wir nach vorne schieben, weil wir ja wollen, dass alle sehen, dass es so etwas gibt und dass es geht und dass man das eben auch machen kann und damit Geld verdienen kann. Insofern, der Award, das ist eine Erfolgsgeschichte, da sind wir ganz stolz drauf.
Mhm. Was sind das so für Projekte? Ist das Gewerbe, ist das Büro, sind das Wohnquartiere, sind das soziale Projekte per se oder wer reicht da so ein?
Das ist tatsächlich alles. Und wir ermuntern auch wirklich alle Assetklassen, also alle Segmente der Branche, hier Beispiele einzureichen. Man denkt natürlich, wenn man so an soziale, gesellschaftliche Projekte denkt, immer erstmal an Wohnen oder vielleicht an Pflegeheime. Aber man kann eben auch in einer Logistikimmobilie soziale, gesellschaftliche Wirkung abbilden. Wenn man nämlich mal überlegt, was da für die Belegschaft getan werden kann, für die Fahrer, dass die vielleicht nicht an den Raststätten stehen müssen, sondern dass man vielleicht eine Aufenthaltsqualität schafft für die, wenn die am Logistikzentrum sind, gesundes Essen, solche Themen, ja, oder wir hatten letztes Jahr einen Sonderpreis auch für ein Logistikunternehmen, die ihre ganze Fläche dem Dorf, wo sie da angedockt sind, zur Verfügung stellen, die die Arbeitsplätze geschaffen haben für Menschen mit Behinderungen, diese auch von und zum Arbeitsplatz bringen. Also auch ein Logistikunternehmen kann einen sozialen Impact, eine soziale Wirkung erzielen.
Hm, ganz spannend. Geben Sie uns noch mal 2, 3 Beispiele aus den letzten Jahren, die Sie besonders überzeugt haben, was die soziale Verantwortung angeht.
Ja, das eine war wirklich jetzt dieses Logistikprojekt. Das fand ich großartig. Wir haben viele tolle Projekte ausgezeichnet. Es gibt dann eben auch die Projekte, wo dann in der Innenstadt eben ein Kaufhof umgestaltet wird. Ne? Leerstehendes Signature-Gebäude in der Stadt, wo mit einem umfangreichen Prozess auch wirklich alle, die da beteiligt sind, alle Stakeholder abgeholt wurden. Die wurden von vornherein mit einbezogen in was sollen wir denn hier machen, wie soll das Quartier entstehen. Ja. Sowas ist total wichtig. Und dann eben auch eine Mischnutzung, dass man da nicht irgendwie nur Büros reinpackt, sondern vielleicht guckt, dass da noch eine Musikschule mit reinkommt oder irgendeine Begegnungsstätte und dass man vielleicht auch einen Sozialverband oder eine Sozialorganisation mit einbindet, dass man sagt, okay, hier die Arche oder wer auch immer da Bedarf hat, kriegt vielleicht noch einen Raum für ein bisschen weniger Miete, was dann wieder durch eine Mischkalkulation mit anderen Mieten abgegolten wird. Also wir hatten wirklich schon tolle Projekte. Die sind alle übrigens auch auf der Homepage, kann man sich die ansehen, also die Nominierten und die Gewinnerprojekte, und da kann man sich mal ein bisschen Inspiration holen. Aber wir arbeiten ja immer weiter an diesem Thema. Ich hatte es eben schon gesagt, wir sind in der Phase 3.0 und ein Projekt, was wir gerade voranschieben, ist eine Plattform aufzubauen, ein Hub, wenn man so will, wo wir einerseits eben tolle Projekte nochmal vorstellen, wo aber auch Unternehmen gematcht werden können mit denjenigen, die vielleicht ein Grundstück haben. Ja, vielleicht gibt es Kommunen, es gibt vielleicht auch die Kirchen, mit denen wir ja intensiv im Austausch sind, die Sakralbauten haben und Flächen, die sie nicht mehr benötigen, bei denen sie aber auch möchten, dass sie eine besondere Nutzung bekommen und vielleicht nicht einfach eine Luxus-Wohnimmobilie draufgestellt wird. Also die könnten sich alle treffen auf diesem Hub. Das entwickeln wir jetzt und dann hoffen wir, dass da ganz viel Traffic ist und dass wir da eben diejenigen zusammenbringen, die in solchen Projekten zusammenarbeiten wollen.
Gibt es eigentlich einen Typus Unternehmer oder ein Typus Unternehmen nach Ihrer Erfahrung, das ganz besonders gut soziale Aspekte integriert?
Also das habe ich schon gesehen bei ganz kleinen und bei ganz großen. Ich glaube, das hat zu tun mit der Unternehmensführung. Wie sind die Persönlichkeiten aufgestellt, die das Unternehmen leiten? Und das kann ein kleiner Projektentwickler mit 15 Mitarbeitenden genauso sein wie ein riesengroßes Haus mit 1000 Angestellten. Also ich glaube, man muss da wirklich die DNA für haben, das Mindset, das Wollen und es dann auch ins ganze Unternehmen tragen. Und das hängt nicht an der Größe. Nee. Also da gibt's, glaube ich, in die eine wie die andere Richtung tolle und weniger gute Beispiele.
Aber Sie sagen, es hat mit der Unternehmensführung zu tun. Damit kommen wir eigentlich zu dem G bei ESG oder zu dem G von ESG, nämlich der Governance. Ich kann mir vorstellen, auch wenn der Podcast gehört wird von Leuten, die sich sehr gut auskennen in der Immobilienbranche, viele wissen gar nicht so richtig, wie sie dieses G, dieses Governance eigentlich umfassen. Was gehört da alles rein?
Ja, das ist ja eben auch ein wirklich breites Thema. Und gute Unternehmensführung bedeutet ja einerseits, dass man sich an alle Regeln hält und an Recht und Gesetz. Also diese ganzen harten Themen, wenn man so möchte, wie Compliance und aber auch Risikomanagement. Wie bin ich da aufgestellt? Ne? Wir haben es eben gesagt, ESG, da gibt's eine Regulatorik. Halte ich mich da an alles? Berichte ich auch zu den Dingen, die ich tun muss oder tun sollte? Das ist der eine Teil. Aber dann hat man natürlich auch den Bereich von guter Governance, der fürs Unternehmen definiert werden muss, nämlich wie ist denn hier die Kultur, wie möchten wir da miteinander umgehen, wie gehen wir mit so einem Thema wie Diversity um, kümmern wir uns wirklich darum, dass wir hier breit aufgestellt sind mit einer diversen Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenschaft, wie fördern wir junge Talente, welchen Anspruch haben wir an uns selbst, ja, wie engagieren wir uns auch vielleicht mal ganz unabhängig von dem, was unser operatives Geschäft ist in der Stadt, in der wir mit unserem Unternehmen zugange sind. Ja, auch das ist ja gesellschaftliches Engagement. Also im Grunde ist es wirklich ein breiter Strauß aus, wie führe ich ein Unternehmen so, dass ich hier meine Werte platziere, dass die auch in den Köpfen der Mitarbeiter ankommen und der Mitarbeiterinnen und da auch gelebt werden. Also das ist schon hohe Schule.
Und wie ist Ihr Befund als Expertin? Kann man das clustern? Wie sind die Unternehmen aufgestellt?
Wir kommen aus einer Zeit, als wir das ICG gegründet haben, wo dieser ganze Bereich Governance irgendwie als nice to have angesehen wurde. Ja, es ging erstmal darum, Geld zu verdienen und ansonsten habe ich ganz oft gehört, als wir angefangen sind, das passt schon, geklappt schon bei uns. Also wenn wir mal so zurückschauen, dann war das früher wirklich nicht im Fokus. Das hat sich sehr verändert. Zum einen, wir haben es eben schon gesagt, die jungen Menschen achten achten mehr auf solche Themen. Zum anderen haben wir eine Regulatorik bekommen, die natürlich viel mehr darauf ausgerichtet ist, die Unternehmen in diesem Bereich professionell aufzustellen. Viele sind ja berichtspflichtig, viele müssen sagen, was sie in den einzelnen Feldern tun. Die BaFin hat auch ihre Daumenschrauben natürlich angezogen. Die Unternehmen, die am Kapitalmarkt sind, die müssen ganz bestimmte Regeln einhalten. Insofern hat sich da sehr viel getan. Die Unternehmen haben sich sehr, sehr verändert. Die ganze Branche hat sich verändert. Und was früher vielleicht so eine Kernarbeit war, nämlich Unternehmen in der Branche zu sagen, gute Governance ist wichtig für euch, das ist auch ein Nutzen für euch, ist, ich will nicht sagen, es zum Selbstläufer geworden, aber für viele ist das tatsächlich Teil des täglichen Geschäfts. Aber auch das wissen wir. Ich sage immer, wir haben 10 Jahre lang das Geld in Säcken nach Hause getragen. Ja, also die letzten 10 Jahre, bevor die Krise kam, die wir jetzt im Augenblick so ein bisschen durchleben, nicht ein bisschen, sondern die wir durchleben, war das Thema G und auch das Thema S für viele nicht unbedingt notwendig, um gutes Geld zu verdienen. Und das hat eben auch bei einigen Unternehmen dazu geführt, und diese wird es auch immer geben am Markt, dass es ihnen eigentlich egal ist, wie sie in der Hinsicht aufgestellt sind. Die waren auch erfolgreich. Einige von denen werden jetzt aussortiert, und das ist auch gut so. Aber wir werden, glaube ich, nie eine Branche haben, wo wir sagen können, alle sind unheimlich gut im Bereich S und G aufgestellt. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Das ist traurig, aber so ist es halt. Wichtig ist uns, dass wir hier die Speerspitze von den Unternehmen, denen gute Unternehmensführung, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, nach vorne schieben, und dass wir schaffen, wirklich das Image dieser Branche dann langfristig zu verändern.
Sie haben es gesagt, die Branche ist im Wandel, oder der Markt ist momentan ein besonderer. Ist das eine Schwierigkeit, um das Thema Governance zu platzieren oder dafür zu sensibilisieren, weil die Firmen sagen, na ja, gerade haben wir eigentlich andere Probleme? Oder ist das gerade jetzt eine Chance?
Sowohl als auch. Also ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, einem Projektentwickler, der gerade kämpft ums Überleben, ja, dem jetzt irgendwie S und G-Themen näher bringen zu wollen, das wäre jetzt seine vorderste Priorität. Das ist ja albern. Ne? So, aber auch von denen sind viele Unternehmen oder haben viele Unternehmen verstanden, dass das ja nicht weggeht. Also die Themen verschwinden ja nicht, nur weil wir jetzt eine für die Branche sehr bedauerliche Tiefphase haben. Das ist das eine. Also ich glaube, die meisten Unternehmen haben verstanden, das ist so das, was ich höre aus dem Markt, dass die Themen immer noch da sind, auch wenn wir aus dieser Phase wieder herauskommen. Das ist das eine. Und das andere ist, viele sagen mir auch, ja, jetzt ist halt super wenig Geschäft im Augenblick, kaum Transaktionen, aber wir räumen jetzt mal auf. Wir nutzen das eigentlich gerade, um uns mal strategisch anders aufzustellen, und all das, was in den letzten Jahren immer so hinten runtergefallen ist, weil wir vor lauter Transaktionen und Entwicklung gar keine Chance hatten, uns mit strategischen Themen zu beschäftigen. Das machen wir jetzt. So, also, und dann gibt es natürlich, wie gesagt, die sagen, jetzt lass mich damit in Ruhe, ich muss gucken, dass ich hier über die Runden komme. Also ich glaube, diese drei Säulen gibt es da im Augenblick im Markt.
Also auch eine Zeit, in der es ein bisschen ruhiger ist, wo man sagt, jetzt gucke ich mir das an.
Und ja, was? Und vielleicht, entschuldigen, Unterbrechung, ja, aber vielleicht nochmal auch als Ergänzung, wir glauben fest beim ICG auch, dass eben diese Themen auch neue Chancen bringen können, dass man eben neues Geschäft auch generieren kann mit dieser Art von Projekten. Es gibt einen Markt dafür, es gibt Investoren, die sehr interessiert sind, eben auch genau in sowas hinein zu investieren, die werden immer mehr. Wir wissen ja auch, dass ja auf dem Kapitalmarkt immer genauer geschaut wird, auch bei den finanzierenden Banken im Übrigen, was das für Projekte sind und dass die S und G-Aspekte immer wichtiger werden. Ja. Also insofern, glaube ich, hat das jetzt nicht nur damit zu tun, dass man eine andere Haltung einnehmen möchte und dass man vielleicht einfach das tut, weil man dran glaubt, dass es gut und richtig ist, sondern das sind eben auch Zukunftschancen.
Machen Sie es mal praktisch, welche Art von Investoren sind das, die gezielt auf Unternehmen gucken, die bei ESG gut aufgestellt sind?
Das sind zum einen die Mittelständler, ja, die oft familiengeführt sind, Stiftungen, Family Offices, ja, die schauen sehr genau hin, was sie tun, weil das für sie auch ganz stark mit ihrer eigenen, mit ihrem Selbstverständnis und ihrer DNA und ihren Werten zu tun hat, auch mit ihrer Reputation. Aber eben auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die große Investoren aus dem Ausland, aus dem angelsächsischen Raum im Rücken haben. Denn da sind diese Themen schon oftmals sehr viel weiter. Und die gucken sehr genau hin und sagen, nö, also wir investieren auf gar keinen Fall jetzt in ein Projekt, was nicht I, S und auch G adressiert.
oder wo bei zwei gleichwertigen Projekten das den Ausschlag geben kann, dass man sagt, da ist die Firma auch im Bereich ESG stärker aktiv und hat einen Kodex oder ähnliches.
Ja, also diese G-Themen, die werden immer mehr sowieso unter die Lupe genommen, ne? Weil das eben auch das sind ja Reputationsthemen im Zweifelsfall, ne? Also Unternehmen, die gar keinen G im Vordergrund haben, die, denke ich, werden ehrlich gesagt mittelfristig vom Markt verschwinden, weil diejenigen, die mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten wollen und sollen, immer mehr aussortieren auch. Und das tun auch immer mehr kleinere Unternehmen, weil die auch, glaube ich, verstanden haben, dass die Geschäftsmodelle so laufen und sie morgen nicht mehr da sein werden, wenn sie diese Themen nicht adressieren.
Also wer keine Good Governance hat und keinen Impact leistet, wird mittelfristig verschwinden.
Also wer keine gute Governance hat, ja, davon bin ich fest überzeugt. Das sehen wir jetzt auch, glaube ich, wieder in der Krise, dass einige auch durchaus große Unternehmen, die sich ja lange mit einer etwas fragwürdigen Governance durchlaviert haben, jetzt dann doch sehr unter dem Brennglas stehen und so, da eben auch, denke ich, verschwinden werden. Das Thema S, also es wird immer wichtiger, definitiv, aber es wird auch immer einen Teil des Marktes geben, der diese Projekte nicht machen wird. Also das, glaube ich, ist auch so. Aber die eben sich mit diesen S-Themen beschäftigen, sind jetzt noch Leuchttürme, können voranschreiten, ja, haben jetzt, glaube ich, auch wirklich noch Vorteile. Und das wird irgendwann Mainstream werden.
Hm. Erleben Sie auch, dass das S bei ESG für viele Unternehmen oder für einen gewissen Anteil von Unternehmen eher eine Marketingmaßnahme ist? Sie hatten neulich mit der GIF, mit der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung, eine Podiumsdiskussion genau zu dieser Frage. Das S, ist das mehr als Marketing? Fragezeichen.
In einer Zeit, wo ja die Stakeholder und die Gesellschaft sehr, sehr viel kritischer geworden sind und einem auch wirklich alles ja sofort um die Ohren hauen im Internet, was sie für nicht glaubwürdig halten, ist es, glaube ich, mittlerweile sehr schwierig. Also Unternehmen, die sich auf ihrer Webpage irgendwelche tollen Parolen schreiben, davon aber nichts wirklich umsetzen oder leben, die haben es aus meiner Sicht mittlerweile sehr schwer. Also sicherlich kann man noch Whitewashing, wie man es so schön nennt, betreiben, aber die meisten Unternehmen, die das propagieren, leben das auch aus meiner Sicht. Ja, dann hat man eher die gar nichts dazu sagen. Das findet man auch immer mal wieder. Ja, wir kriegen ja auch Anträge auf Mitgliedschaft gestellt von Unternehmen, die bei uns mitwirken wollen, die wir ablehnen. Und da muss man sich manchmal schon wundern, wenn man dann guckt und die haben so gar keine Nähe zu dem Thema oder zumindest äußern sie sich nicht. Da denke ich dann so, naja, wenn dazu nichts auftaucht und die Geschäftsführung da gar keine Stellung zu bezieht, dann kann das auch nicht so sehr im Fokus sein.
Also es wird schon gecheckt, wer bei Ihnen aktiv ist oder wer sich bei dem Think Tank beteiligt. Wer kann bei Ihnen Mitglied werden? Wie funktioniert das?
Man kann als Unternehmen Mitglied werden oder als Person. Wir haben viele CEOs, Geschäftsführer, Vorstände, die nochmal auch als persönliches Mitglied bei uns mitwirken. Das unterstützen wir auch sehr, weil das so eine andere Strahlkraft nochmal hat, als wenn nur in Anführungsstrichen das Unternehmen bei uns ist. Aber das Herzstück sind natürlich die Unternehmen, die mitwirken. Und das sind eben so die großen Tanker, aber es sind eben auch viele aus dem Mittelstand, viele kleinere, die sagen, für diese Themen stehe ich, die finde ich wichtig, da bin ich dabei. Und mit denen zusammen erarbeiten wir unsere Themen. Und ja, wir wollten jetzt auch nie ein Riesenverband werden. Wir gucken eher so, dass wir die richtigen bei uns haben.
Sagen Sie mal ein paar große oder ein paar besondere, die bei Ihnen dabei sind.
Ein paar große oder ein paar besondere. Die sind alle besonders. Also wir haben natürlich die, sagen wir mal, bekannten Unternehmen, die sich auch für diese Themen stark machen, wie Dresd und Sommer oder Union Invest oder die LEG hier um die Ecke in Düsseldorf. Aber wir haben eben auch viele lokale Player, ja, Projektentwickler, die sagen, ich bin eigentlich nur hier in diesem Raum X oder Y tätig, aber ich habe mich immer schon mit diesen Themen beschäftigt und mir ist das wichtig, ich unterstütze euch.
So, und dann habe ich hier liegen einen Folder, der heißt Kodex für Social Impact Investing, ein Wertekodex, den Sie entwickelt haben mit 7 Kriterien.
Richtig. Wir haben, nachdem wir dieses umfangreiche Oeuvre im Zusammenhang mit unserer Impact-Initiative entwickelt haben, also ne, Leitlinien, wie geht das, Leitfaden, dann das besprochene Scoring-Modell. Wir haben eine Formel entwickelt, wie kann man soziale Rendite messen und tatsächlich in die Bilanz bringen. Also am Ende hatten wir dann sehr viel entwickelt, was wir jetzt noch weiterschreiben, aber standen da und dachten so, aber eigentlich muss über all dem eine Haltung stehen. Etwas, das demjenigen, mit dem ich in so ein Projekt gehe, signalisiert, ich lebe das wirklich, ich stehe dafür auch als Unternehmen. Und das ist dieser Kodex, mit dem man zum Beispiel zu den Städten und Kommunen gehen kann. Ja, mit denen sind wir ja auch im Austausch mit vielen von denen. Der hat die Bausteine Wirksamkeit, Gemeinschaft, Diversität, Verantwortung, Integrität und Transparenz. Und wer den gezeichnet hat, der hat sich eben selbst verpflichtet, nach diesen Kriterien auch dann seine Projekte zu machen. Und das war uns einfach wichtig.
Mhm. Es gibt noch ein siebtes Kriterium, Dialog.
Ah ja, den habe ich jetzt vergessen.
Da heißt es zum Beispiel, wir suchen den Dialog mit all unseren Stakeholdern und Stakeholderinnen auf Augenhöhe, mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Nichtregierungsorganisationen, Medien und der gesamten Gesellschaft. Das ist ein ganz schönes Punkt.
Das ist richtig, aber ich glaube, das ist etwas, was wir als Branche ganz lange vernachlässigt haben. Also wir als ICG, wenn ich das mal so ein bisschen selbstlobend sagen darf, waren, glaube ich, eine der wenigen Organisationen der Branche, die schon vor 10, 15 Jahren wirklich Gewerkschafter und Mietervertreterinnen eingeladen haben, gesagt haben, redet doch mal mit uns. Ja. Und das treiben wir seit 3 Jahren jetzt ganz intensiv mit professionellen Stakeholder-Dialogen weiter voran. Ich glaube, wir müssen viel mehr mit den Menschen und den Personen reden und den Institutionen, mit denen wir zu tun haben als Branche. Weil nur so können wirklich tolle Projekte entstehen und tolle Quartiere entstehen. Und da ist auch ganz viel an gemeinsamem Wissen und an Interaktion möglich. Ich habe gestern mich mit jemandem ausgetauscht von einer Stiftung, die wirklich in ihrem Quartier da auch tolle Sachen machen und tolle Dinge bewegen, aber das eben auch nur tun können, weil sie mit den Kommunen und mit den Schulen und mit anderen da sich auseinandersetzen. Und das müssen wir einfach mehr machen. Und deswegen haben wir das da auch ganz klar so als Verpflichtung reingeschrieben.
Also mehr Dialog, mehr Transparenz, mehr Partizipation, ein Thema, was ja für viele Planende und Bauende zugegebenermaßen erstmal eine lästige Übung ist.
Das ist richtig, weil ich glaube, das zu tun hat mit einer Denkweise, die kommt aus Silos und auch aus Pfründen. Ja, also dieser Befürchtung, wenn ich jetzt irgendwie hier mit, womöglich noch mit Mitbewerbern, Gott bewahre, oder mit anderen Silos mich zusammentue, dann greifen die vielleicht Wissen ab oder ich verliere irgendwie an Bedeutung oder meine Rolle wird irgendwie in Frage gestellt. Wir glauben beim ICG wirklich, das Gegenteil ist der Fall. Wir glauben, dass die Themen der Zukunft oder die wir schon in der Gegenwart haben, nicht mehr zu lösen sein werden, indem wir sagen, so, das, wir haben das Gewerk A, das Gewerk B und C und wir machen ein Projekt und was dann der Bürger oder die Stadträtin wollen, ist uns schon mal gerade ganz egal. So werden wir die Themen nicht mehr lösen können. Wir werden einfach viel mehr miteinander Allianzen schmieden müssen und das ist der Appell, den wir hier loswerden an der Stelle.
Schauen wir mal in die Zukunft. Wo wird das S und wo wird das G bei ESG vielleicht in 10 Jahren stehen?
Das G, glaube ich, wird ganz klar durch Regulatorik geregelt sein, könnte ich mir vorstellen, bis ins kleinste Unternehmensecke. Also ich denke, dass wir da wirklich irgendwann in einer Situation landen werden, wo die Unternehmen so viel offenlegen müssen, dass einfach viele Dinge selbstverständlich werden. Und das ist natürlich auf der einen Seite immer eine wahnsinnige Hürde und viel Arbeit ja auch für diejenigen, die es tun müssen. Auf der anderen Seite höre ich aber immer aus den Unternehmen, zum Beispiel von denen, die wir zertifizieren ja Compliance-Management-Systeme, dass die Mitarbeitenden am Ende eigentlich immer ganz froh sind, dass sie dann so Leitplanken haben, weil endlich auch mal Klarheit herrscht, was sie können und was sie sollen und was sie dürfen. Das S ist, glaube ich, ein Thema, das wird noch ein paar Jahre dauern, das ist kein Sprint, weil wir eine Branche sind, die anders als manche im Ausland, in manchen ausländischen Immobilienwirtschaften, nicht aus einem Mindset kommen, wo wir denken, dass wir überhaupt als Unternehmen eine gesellschaftliche Rolle spielen. Ja, also bei uns haben wir ja in Deutschland die historische Denke, dass Gesellschaft, da ist der Staat für zuständig, Soziales, vielleicht noch die Kirchen, aber ansonsten auch der Staat. Und die Unternehmen sind dafür da, Geld zu verdienen. Und das wandelt sich gerade und das treiben wir auch voran, ICG-seitig, weil wir das gut und wichtig finden, aber das wird sicher noch ein bisschen dauern.
Sie haben das Ausland angesprochen, wo das schon anders gelebt wird oder auch anders bewertet wird. Was sind Länder, auf die Sie drauf gucken, wo Sie sagen, das ist sehr zukunftsweisend und so sollte es eigentlich sein oder so könnte es sein?
Historisch sind das vor allen Dingen die angelsächsischen Länder, UK, Kanada. Es gibt unheimlich viel Social Impact Projekte in diesen Ländern, wo man immer schon der Ansicht war, dass wenn da eine Schule oder ein Gefängnis gebaut wird, dass da auch die Wirtschaft irgendwie ihren Beitrag leisten muss. Allerdings ist es natürlich auch eine andere Unternehmensbesteuerung. Das muss man auch sagen. Die kommen historisch einfach aus einer anderen Ecke. Jetzt, wenn Sie sagen, wo gucken wir jetzt hin, wo gibt es wahnsinnig viel Best Practice, dann ist das wie in vielen Dingen in den Niederlanden. Also da gibt's wahnsinnig tolle Projekte und viele Dinge gehen, glaube ich, auch einfach und einfach her als bei uns. Und das ist übrigens auch etwas, was wir gerade vorantreiben wollen, mit Vertretern, Vertreterinnen von den Kommunen, dass solche Projekte Vorfahrt bekommen, dass es einfach einfacher wird, dass Hürden abgebaut werden. Das ist ja so ein bisschen dann auch der Nutzen, ja, wenn man sagt, ich habe hier diesen Kodex gezeichnet, ich möchte ein Impact-Projekt machen, ich möchte was machen, wo ich meine Verantwortung wahrnehme als Unternehmer, dass dann auch vielleicht die Behörden und diejenigen, die da entsprechende Kreuze setzen müssen, sagen, okay, super, dann bist du schon mal hier direkt eine Runde weiter.
Also soziale Orientierung und gute Unternehmensführung im Tausch gegen schnellere Baugenehmigung? Fragezeichen.
Genau so. Das sind genau die Gespräche, die wir gerade führen, zum Beispiel hier mit der Stadt Düsseldorf. Also das ist so eine Bewegung, die wir hier ans Rollen bringen wollen, dass wir wirklich auch die Behörden mit an den Tisch bringen und erreichen, gerne auch die Finanzierer, die Banken, ja, dass wir wirklich erreichen, dass es da einfach Vorfahrt gibt.
Und wie erleben Sie deren Reaktion?
Die meisten sind total offen dafür, aber es gibt auch Kommunen und Städte in Deutschland, mit denen wir geredet haben, die eigentlich so kein wirkliches Interesse haben, ja, was ich schade finde, weil hier sind mal ein paar Unternehmen, die ja auch Lösungen bringen wollen und die Themen voranbringen wollen, gemeinsam mit den Städten, aber die meisten sind total positiv. Also wir haben da wirklich ganz viele Gespräche im Augenblick und wir treiben da vieles voran. Macht Spaß.
Also es geht irgendwie immer auch um die Messbarkeit, um das Berichten und um einen messbaren, sichtbaren Vorteil hinzubekommen, auch für die Immobilienunternehmen.
Man bekommt ja in dieser Branche niemanden hinterm Ofen hervorgelockt, wenn man sagt, also das ist einfach gut und richtig und du solltest das tun, ja, jetzt mach mal. Ja. Insofern muss man schon immer aufzeigen, ja, was kommt am Ende raus, was ist der Nutzen und was hast du davon?
Sie haben mal so schön gesagt, es ist ein weiches Thema, es ist nicht ganz so leicht zu greifen und zu messen wie der CO2-Ausstoß von Gebäuden.
So war das lange. Jetzt haben wir ja wirklich, seitdem ich das gesagt habe, das Scoring-Modell entwickelt. Ich glaube, wir machen gerade ganz viel dafür, dass es messbar wird. Jetzt noch vielleicht die Zertifizierung und dann geht es auch in den Bereich Transparenz und Messbarkeit hier voran mit dem S.
Also es geht voran und das Institut für Corporate Governance kann und will dabei unterstützen, auf jeden Fall sensibilisieren, haben wir hiermit auch getan. Was würden Sie sich wünschen von den Menschen, die uns zuhören? Was sollten die tun?
Also ich würde mir wünschen, dass dass die Branche ihre Rolle wahrnimmt, stärker als sie es in der Vergangenheit getan hat, als eine der größten Branchen Deutschlands, was ja wirklich unsere Nutzer und Nutzerinnen nicht wissen. Ja, kaum jemand nimmt uns als das wahr, was wir sind, nämlich ein großer Tanker, der auch einen großen Hebel hat. Nicht nur was die Umweltaspekte, sondern eben auch unsere gesellschaftlichen Aspekte anbelangt. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass wir das tun. Und ich glaube, dass dann auch wir ein ganz anderes Image bekommen würden in der Branche. Und das wäre toll.
Ich darf noch darauf verweisen, dass Sie selbst auch einen Podcast haben.
Das stimmt.
Wir machen jetzt knallharte Cross-Promotion.
Ich sehr gerne.
Empfehle zum Hören den Podcast namens Interessenkonflikt. Das ist Ihr Podcast. Da diskutieren Sie mit Dr. Irina Kummert immer über einen Begriff. Die Folgen gehen so 15 Minuten, 20 Minuten, glaube ich. Interessen-Konflikt, so heißt der Podcast. Welche Folge ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Puh, also wir nehmen uns ja wirklich immer einen Begriff vor, der so aufgeladen ist wie Schönheit, Wahrheit oder auch Ekel. Übrigens eine der meistgehörten Folgen, unser Podcast zum Thema Ekel. Und nehmen den auseinander. Wo kommt das Wort eigentlich her? Wie könnte man das definieren? Was macht das psychologisch, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich? Was hat das für eine Bedeutung? Was gibt's für Bezüge zu Philosophie, zu Führung? Also und da gab es so viele tolle Folgen. Ich glaube nicht, dass ich mich da festlegen kann. Aber wir haben ja auch immer mal Gäste bei uns. Und da hatten wir auch schon von dem Direktor der Offizien, dem Eike Schmidt, über die Drag Queen Kelly Hilton bis zu Börsenexperte Markus Gürne, Vorstand Audi, Hildegard Wortmann, also ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, und da gab es wirklich viele tolle, inspirierende Gäste, und da sind mir einige in sehr guter Erinnerung geblieben.
Also spannende Gäste, spannende Themen. Ich bin mir sicher, dass viele mehr von Ihnen hören möchten. Und deshalb empfehlen wir dort überall, wo es Podcasts gibt, das Angebot Interessen:Konflikt. Für heute war's das. Dankeschön für das Gespräch, Karin Barthelmes-Wehr.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja, nachhaltige, wertorientierte Unternehmensführung ist die Grundlage für attraktive und wettbewerbsfähige Unternehmen, auch im Immobilienbereich. Dazu gehört auch eine soziale Orientierung als planende Unternehmen, als bauende Unternehmen, in der Bewirtschaftung von Immobilien und auch als eine Art Grundhaltung eines Unternehmens. Das ist nicht Shishi oder Sozialromantik, sondern wird immer relevanter. Nicht zuletzt, weil internationale Investoren wissen wollen und nachweisen müssen, in welche Unternehmen und Projekte sie ihr Geld stecken. Good Governance wird dann zur Pflichtübung, Stichwort CSR-Reporting. Mehr zum Thema in den Shownotes, dort verlinken wir auch zu dem Kodex, den wir heute besprochen haben. Und zum Weiterhören seien noch zwei konkrete Folgen empfohlen, die thematisch gut passen. Das eine ist Folge 40, Frauen in Führung auf dem Weg zu mehr Diversity, mit der Expertin Anne Tischer im Gespräch. Und Folge 32, urbanes Leben neu denken. Wie gestalten wir die soziale Stadt? Fragezeichen. Eine Live-Folge, Sie kennen das, eine extra lange Folge, die wir mit einer großen Veranstaltung mit dem Verlag der Tagesspiegel begleitet haben. Unter anderem zu Gast die Architektin Julia Dahlhaus und der FDP-Politiker Daniel Vöst, Mitglied im Bauausschuss des Deutschen Bundestages. Also viel zum Nachhören und zum Weiterhören und Weiterdenken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke, Karin Barthelmes-Wehr.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.